Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.
Ihr wollt die Gesamtstrategie, dass alle sagen ja, aber wenn man fragt, was meint ihr denn damit? Was sollte die denn beinhalten? Dann kamen ganz unterschiedliche Dinge raus.
Also für uns dann auch ein großer Erkenntnisgewinn, weil man natürlich in diesen verschiedenen Positionen dann ganz viel gefunden hat.
Aber der Zustand, den wir jetzt haben, dass in der außerschulischen politischen Bildung nahezu 100% über diese Idee der Projektförderung gefördert werden, das ist nie nachhaltig.
Ja, das ist tatsächlich auch was, was wir uns nicht selbst ausgedacht haben, sondern was auch tatsächlich aus dem Feld kommt.
Die haben uns die Rückmeldung gegeben. Also unser Oberbürgermeister, der hasst uns. Der will uns weg haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Judith-Podcasts. Heute haben wir eine Judith-interne Folge, denn wir widmen uns unseren Studien, die im Laufe dieses Jahres erschienen sind. Zum einen ist das die Studie Demokratische Bildung im ländlichen Raum von David Jugel und Selina M. Hertel unter der Mitarbeit von Rico Leverenz. Und im August folgte die zweite Studie Demokratische Bildung im Förderdickicht von Selina M. Hertel und Rico Leverenz unter der Mitarbeit von David Jugel. Doch ich bin natürlich nicht alleine hier im Podcast, sondern mit meiner Kollegin Nathalie, die heute ihr Podcast-Debüt gibt. Hallo Nathalie, schön, dich hier zu haben.
Hi. Ja, und wir beiden sitzen heute natürlich nicht allein hier, sondern wir haben zwei unserer drei AutorInnen der Studien mit an den Podcast-Mikrofonen sitzen und die möchten wir euch natürlich auch kurz vorstellen. Ich darf beginnen mit Selina Hertel. Selina Hertel ist Bachelor of Arts im Fach Politikwissenschaft und steht nun kurz vor dem Ende ihres Masters of Arts im Fach Internationale Beziehungen. Ihre Expertise bringt sie seit 2 Jahren im Bereich Forschung in der Judith als wissenschaftliche Hilfskraft ein und greift zudem auf Erfahrungen als Tutorin am Lehrstuhl für politische Systeme und Systemvergleich, als Praktikantin im Referat Bürgerbeteiligung bei Online-Bürgerbeteiligungsformaten des SMU-Stack sowie als Praktikantin im Referat Presse der Sächsischen Staatskanzlei zurück. Hallo Selina, schön, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo, danke für die Einladung.
Und nun zu unserem zweiten Gast. Dieser ist David Jugel und ebenfalls Judith-Mitarbeiter. David Jugel ist Master of Education in den Fächern GAW und Geschichte und leitet den Forschungsbereich der Judith. Sowohl in der Hochschullehre wie auch in der Weiterbildung außerschulischer politisch-bildnerischer AkteurInnen ist David Jugel langjährig erfahren. Vor allem im Kontext seiner Tätigkeit als Co-Leiter des Zentrums für inklusive politische Bildung, kurz ZIP, forschte und promovierte er mit dem Schwerpunkt inklusive Bildung sowie im Projekt Schule inklusiv gestalten. Er leitete in seinem Bereich bereits mehrere Studien und Untersuchungen und konnte hier vor allem Erfahrungen und Kenntnisse zu partizipativen und designbasierten Forschungsmethoden sammeln. Hallo Dave, schön, dass du hier im Podcast bist.
Ja, hallo an alle, vielen Dank, dass ich da sein darf.
So, und dann geht's direkt rein. Wir haben ja schon gehört, dass zwei Studien in diesem Jahr erschienen sind. Demokratische Bildung im ländlichen Raum im April und am 12. August erschien dann Demokratische Bildung im Förderdickicht. Bevor wir inhaltlich in diese Studien eintauchen, nehmt uns mal mit, wie war euer Arbeitsprozess?
Lang.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Vielleicht muss man noch dazu sagen, wie wir überhaupt zu den Studien und zu den Themen gekommen sind. Wir haben ja 2022 eine erste Feldexploration gemacht nach der Gründung der Judith und haben geguckt, was sind so Herausforderungen und Probleme, die im Feld bestehen, aber was sind auch Potenziale. Und dabei sind uns zwei große Themen aufgekommen. Zum einen haben wir gesehen, dass es viele Probleme rund um Finanzierung und um Sicherheit gibt, wo man mal genauer hingucken sollte. Und das Zweite war, dass wir uns so ein bisschen mit der Profession, dem Professionsverständnis befassen wollten. Und um da ein bisschen tiefer reinzugehen, die erste Studie war ja so ein lichtblickartiger, scheinwerferartiger Einblick in das Feld. Um da ein bisschen tiefer zu gehen, haben wir uns dann entschieden, nicht quantitativ vorzugehen wie in der ersten Studie, sondern hauptsächlich qualitativ. Und auf dem Weg dahin haben wir mit vielen Menschen gesprochen aus ganz verschiedenen Bereichen. Und da ist uns aufgefallen, Der ländliche Raum ist nochmal ein ganz eigenes Feld mit eigenen Herausforderungen, der oft zu wenig Beachtung findet. Und deswegen sind wir dann in unserem Vorgehen darauf gekommen, dass wir auch dazu eine Studie machen wollen. Und ja, die ersten beiden Studien von diesen drei Feldern liegen jetzt vor und die dritte kommt dann noch.
Gerade dieser Bedarf und diese fehlenden Informationen zum ländlichen Raum haben dich, Dave, ja auch in den letzten Wochen in einige Runden gebracht. Du warst ein bisschen unterwegs und konntest schon über die Studien berichten. Was war denn so die meistgestellte Frage, die dich oder die dir begegnet ist in den letzten Wochen und Monaten zur Studie?
Also ich kann gar nicht sagen, was die meistgestellte Frage war. Ich glaube, das größte Interesse ist oft, oder basiert oft auf einer gewissen Ratlosigkeit in diesem Feld, weil viele das Gefühl haben, da stecken zu bleiben, nicht voranzukommen. Und viele wollen gerne die Frage beantwortet haben, na, wie macht man es jetzt denn richtig? Ja, und das ist natürlich eine schwer zu beantwortende Frage, die wir, außer lest euch mal die Studie durch, nicht ganz schnell und differenziert beantworten können. Aber wir kommen vielleicht dann noch dazu, was vielleicht so ein paar Kernsachen sind, aber ja, der Bedarf an einem Rezept oder einem Programm, der ist hoch.
Wir sehen, hier ist eine große Breite da an Fragen, die offen sind und deswegen gehen wir einfach tief in die erste Studie rein und schauen uns die Studie zur Finanzierung an. Und wie schon erwähnt, sie ist vor kurzem unter dem Titel Demokratische Bildung im Förderdickicht, eine Judith-Studie zur Finanzierung und Förderung außerschulischer politischer Bildung in Sachsen erschienen. Hier vielleicht die erste Frage, wie seid ihr hier vorgegangen? Das habt ihr vielleicht auch schon zum Stück weit beantwortet. Und was sind die zentralen Befunde dieser Studie so zum Überblick?
Willst du sagen, wie wir vorgegangen sind und ich die Befunde oder andersrum?
Nö, ich kann gerne sagen, wie wir vorgegangen sind, weil das ist tatsächlich ja nicht unähnlich in den beiden Studien, da können wir das auch zusammen machen. Also wir haben insgesamt mit 16 Menschen Interviews geführt, Einzelinterviews, oder teilweise waren auch zwei, drei Menschen da, aber das waren sowohl PraktikerInnen, also Menschen, die im außerschulischen politischen Bereich in Sachsen arbeiten, in Projekten, in Programmen, an Institutionen, die also viel Praxiserfahrung mitbringen. Und dann haben wir mit StakeholderInnen gesprochen. Was heißt StakeholderInnen? StakeholderInnen bedeutet, dass das Menschen sind, die entweder in Vergabestellen, an Ministerien, in nachgelagerten Behörden Fördergeld vergeben oder für deren Ausschreibung verantwortlich sind oder Menschen, die in Netzwerkpositionen sich befinden und dort bestimmte Entscheidungen treffen können. In der Regel sind das Menschen, die auch aus der Praxis kommen, die also sozusagen auch was zur Praxis sagen können, die aber ihre Hauptfunktion derzeit auf der Seite der Menschen haben, die Fördergeld vergeben. Dann haben wir in beiden Studien das ausgewertet. Wir haben das in einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und haben dann erste Thesen aufgestellt, was wir daraus für Erkenntnisse ziehen, was wir denken, was Herausforderungen sind, was wir denken, was Potenziale sind. Und dann haben wir das nie einfach veröffentlicht und mal geguckt, was passiert, sondern wir haben in beiden Fällen dann mit betroffenen Gruppen gesprochen. In dem Kontext der Studie politische Bildung im ländlichen Raum haben wir dazu einmal 14 PraktikerInnen aus dem Feld eingeladen, die dezidiert im ländlichen Raum politische Bildung durchführen oder anbieten und haben mit denen diskutiert, ob unsere Thesen, Herausforderungen, vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten aus ihrer Sicht Sinn ergeben. Und dann haben wir die ja, verifiziert, falsifiziert, wir haben es differenziert, wir haben das umformuliert, wir haben teilweise Sachen gestrichen oder relativiert und erst dann kam es zu einem Ergebnis, was jetzt vorliegt. Wie wir das bei der Finanzierungsstudie gemacht haben, das kann vielleicht Selina noch besser erklären.
Das war tatsächlich dann auch so ähnlich. Wir haben es nur ein bisschen anders genannt, nämlich ein Forschungspraxisdialog. Da haben wir auch verschiedene Akteure dann noch eingeladen. Das waren ungefähr, ich glaube, knapp 20 Stück. Und mit denen haben wir dann auch die Thesen und Ableitungen, die wir eben aus den Interviews schon ziehen konnten, besprochen. An verschiedenen Thementischen konnte man dazu diskutieren und auch eben die Akteure zusammengebracht, also sowohl PraktikerInnen als auch FördermittelgeberInnen und andere StakeholderInnen ins Gespräch gebracht zu diesen Thesen und konnten da dadurch dann auch nochmal wichtige Erkenntnisse ziehen, die dann auch mit in die Studie Einfluss gefunden haben.
Ja, vielleicht könnt ihr unseren HörerInnen nochmal einen kleinen Einblick geben, inwiefern das den Erkenntnisprozess nochmal verändert hat, gerade dieser Forschungspraxisdialog, weil ich konnte auch Teil dessen sein und ich fand es ein sehr spannendes Format. Vielleicht könnt ihr uns da noch ein bisschen spezifischer mit reinnehmen.
So wie Dave das gerade schon für das Werkstattgespräch für die Landstudie erzählt hat, war das eigentlich auch so ähnlich bei dem Forschungspraxisdialog. Also wir hatten da wirklich nochmal Zeit, dezidiert zu bestimmten Thesen mit den Menschen zu sprechen. Und dann haben sich verschiedene Sachen relativiert, andere Sachen wurden verstärkt, andere Sachen wurden vielleicht sogar komplett rausgestrichen, weil gesagt wurde, okay, das scheint jetzt eher nur so ein Einzelding zu sein und das scheint keine übergreifende These zu sein, die für das gesamte Feld relativ übergreifend gilt. Und das haben wir dann versucht, auch so in diesen Variationen, die sich da dann ergeben haben, in die Studie mit einfließen zu lassen, sodass wir dann da ein bisschen genauer versucht haben zu beschreiben, wer das wie empfunden hat.
Vielleicht kann ich das an einem Beispiel nochmal ein bisschen plastischer machen, was das bedeutet. Also bei der Finanzierungsstudie zum Beispiel ist rausgekommen, okay, wir haben relativ breites, vielfältiges, ausdifferenziertes Bild, was Fördermöglichkeiten von außerschulischer politischer Bildung, was Fördermöglichkeiten oder welche Fördermöglichkeiten es gibt an der Stelle. Das ist relativ breit, das ist ein bisschen unübersichtlich, aber teilweise auch parallel gibt es Parallelstrukturen und Widersprüche und deswegen gibt es in ganz vielen Interviews und auch wenn man mit Praktikern spricht, den Ruf danach, mal eine Gesamtstrategie zu entwickeln. Und das war ein Ergebnis von uns. Ne? Wir brauchen so eine Gesamtstrategie. Und auf diesem Forschungspraxisdialog stellte sich dann aber heraus, wenn wir nachgefragt haben, okay, ihr wollt die Gesamtstrategie, dass alle sagen ja, aber wenn man fragt, was meint ihr denn damit? Was sollte die denn beinhalten? Dann kamen ganz unterschiedliche Dinge raus und es haben sich Herausforderungen gezeigt. Und dadurch hatten wir die Möglichkeit, das auch nochmal in der Studie anders anzugehen, darüber anders zu schreiben, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, Grenzen aufzuzeigen. Und damit sind wir viel tiefer gekommen, als wenn wir das nur für uns gemacht hätten. Wenn man es vielleicht nochmal verallgemeinert, ist das insgesamt ja ein Forschungsansatz von der Jodit, dass wir versuchen, partizipativ zu forschen. Das geht durch unsere Beratungen, durch unsere verschiedenen Formate, wo wir immer wieder mit Menschen aus dem Feld in Kontakt kommen. Aber wir integrieren das auch in unsere Studienarbeit, dass wir nicht nur über das Feld forschen, sondern versuchen, auch ein Stück mit dem Feld zu forschen.
Mit dem Feld forschen, nicht nur über das Feld forschen, das ist ein guter Stichpunkt dazu nochmal zu dieser Frage. Wenn ihr jetzt mit den Leuten dort in diesem Raum sitzt, dort treffen verschiedene Leute aufeinander, also FördermittelgeberInnen, PraktikerInnen, die ja verschiedene Perspektiven und wahrscheinlich auch in Konflikt zueinander stehen. Wie sah das dort in diesem konkreten Fall aus? Also wie lief das Gespräch ab? Wie war die Austauscherfahrung da für euch?
Eigentlich eine sehr positive, also anders als du das jetzt gerade so eingeführt hast, hatten wir jetzt nicht das Problem, dass sich da Leute irgendwie angegangen sind oder angeschrien haben oder dass es da tatsächlich zu größeren Konflikten gekommen ist, sondern es war eher in meinem Erleben ein sehr konstruktiver Austausch zwischen den verschiedenen AkteurInnen, die sich natürlich auch über verschiedene Ebenen schon kennen, also die PraktikerInnen untereinander sind vernetzt und die kennen natürlich auch die FördermittelgeberInnen oder andere StakeholderInnen im Feld. Also von daher gab es da schon verschiedene Verknüpfungen zwischen den TeilnehmerInnen und dann hat sich eigentlich ein ganz konstruktiver Dialog ergeben. Also auch wenn man unterschiedlicher Meinung war, konnte man da gut miteinander ins Gespräch kommen und das war natürlich für uns dann auch ein großer Erkenntnisgewinn, weil man natürlich in diesen verschiedenen Positionen dann ganz viel gefunden hat, wo man einfach noch die Thesen, die wir schon hatten, noch ein bisschen mehr mit Leben füllen konnte und mit mehr Perspektiven.
Erkenntnisgewinn für eben auch eine Durchsicht durch dieses Förderdickicht. Wie gestaltet sich denn dieses Dickicht, in dem eben all diese Leute teilnehmen? Wie sieht das vielleicht auch konkret aus? Nehmt uns und die HörerInnen mal mit. Vielleicht kriegen die ja einen kleinen Durchblick in diesem Dickicht.
Ja, das war für uns selbst eine Herausforderung, irgendwie in diesem Förderdickicht Durchblick zu gewinnen. Und ich würde behaupten, wir kratzen da immer noch an der Oberfläche. Was einfach mit dem föderalen System oder überhaupt ein regional konstruiertes System zu tun hat. Wir haben natürlich Förderung von relativ weit oben von der europäischen Ebene, von der Europäischen Union. Gibt es zahlreiche Förderprogramme, die auch genutzt werden in Sachsen. Der Bund hat ganz verschiedene Programme, vielleicht eins der berühmtesten ist Demokratieleben, was sich aber auch wieder ausdifferenziert. Und auf Landesebene gibt es ganz viele verschiedene Programme. Und was hier in Sachsen besonders auffällig ist, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, ist, dass sich diese Programme bis jetzt, wir müssen ja sagen, wir sind gerade in der Umbildung der Regierung oder in der Neubildung einer Regierung, bis jetzt auf zahlreiche Ministerien verteilt haben. Also entsprechend, wie die Koalition aus CDU, SPD und Grünen verteilt war, hatte gefühlt jeder so irgendwas von politischer Bildung bei einem seiner Ministerien. Und die standen dann durchaus auch in Konkurrenz. Also das trägt zum Dickicht bei. Letztlich gibt es noch verschiedene kommunale Programme, aber die kommunale Aufgabe über SGB 8 und die Jugendhilfe steckt da viel mit drin. Und neben diesen ganzen staatlichen Förderungen haben wir noch semi-staatliche Förderungen in verschiedenen Stiftungen, die durchaus auch staatlich gefördert werden, wie zum Beispiel parteinahe Stiftungen. Wir haben aber auch Gewerkschaftsförderungen durch gewerkschaftlich orientierte Stiftungen. Und dann haben wir jede Menge private Stiftungen, die irgendwie auch noch in dem ganzen Bereich mit eine Rolle spielen. Wir haben das versucht, ein bisschen aufzugliedern in einer Übersicht entlang der Logik, die ich gerade vorgestellt habe. Aber letztlich ist das Feld so vielfältig und so undurchsichtig, dass der Versuch, in einer Studie eine Übersicht zu bilden, das haben wir versucht. Wir haben auch noch einen externen Versuch in einer vernetzten Form, anstatt in so einer tabellarischen Form, wie wir es jetzt gemacht haben, unternommen. Das scheitert daran, dass jeder, der in so eine Übersicht guckt, dass er aus einer anderen Perspektive mit einem anderen Interesse macht. Und letztlich unsere Ableitung, dass die einzige Möglichkeit, das unter Kontrolle zu kriegen, neben einer Veränderung der Förderstruktur, zu der kommen wir sicherlich noch später, eigentlich so eine Art Förderportal ist, in der man seine Bedürfnisse, egal um geht es jetzt um Geld, geht es um Zeit, geht es um Zielgruppe, geht es um die Region und so weiter, eingeben kann und dann eigentlich andersrum rausfinden kann, was in Frage kommt. Das muss natürlich sehr gut sein, so ein Portal, damit nichts verloren geht. Aber der Versuch, eine Übersicht zu machen, in der jemand reinguckt und sagt, ach ja, das sind die Instanzen, von denen wir gefüttert werden können, ist, glaube ich, aufgrund der Komplexität zum Scheitern verurteilt.
Ja, ihr habt es jetzt schon angedeutet, dass die Strukturen für das Feld keine guten sind und vielfältige Herausforderungen bieten, gerade auch in dieser diversifizierten Förderlandschaft, die vielleicht im ersten Moment als was sehr Positives erscheint mit vielfältigen Möglichkeiten, aber in der Realität gestaltet es sich anders. Welche Erkenntnisse konntet ihr in den Interviews noch gewinnen? Gab es so Dinge, die euch total überrascht haben und die vielleicht auch abweichen von den Herausforderungen, die zuvor vielleicht im Prozess und im Forschungsprozess oder im Forschungsdiskurs aufgezeigt werden?
Ich kann ja erst noch mal ganz kurz darauf eingehen, was denn unsere Haupterkenntnisse waren. Wir haben nämlich vier Spannungsfelder ausgemacht. Das eine haben wir gerade schon besprochen. Das ist diese Kleinteiligkeit der Förderlandschaft und die fehlende Übersicht, die es gibt. Und wir hatten aber auch noch drei weitere, nämlich zum einen, dass es unterschiedliche Erwartungen gibt zwischen den unterschiedlichen Akteuren, die dann in diesem Prozess der Förderung oft zu Misskommunikationen, Unsicherheiten und Unverständnis führen. Das ist vor allen Dingen uns an vier Punkten deutlich geworden in Bezug auf die Antragsberatung, beim Entscheidungs- und Bewilligungsprozess, der oft von PraktikerInnen als intransparent bemängelt wird, in Bezug auf kommunale Unterstützung, die man eventuell für verschiedene Förderprogramme braucht, um da gefördert zu werden. Und dann auch die Kommunikation während der eigentlichen Projektumsetzung, also dass da Möglichkeiten fehlen, zwischen PraktikerInnen und FördermittelgeberInnen in Kontakt zu kommen, beziehungsweise die Möglichkeiten, die es gibt, oft auch erst zu spät genutzt werden. Das zweite Spannungsfeld haben wir beschrieben mit Bürokratie, Innovationszwang, Verwaltungsvorgaben und Rechtfertigungsdruck. Da beschreiben PraktikerInnen, dass das Verfahren, insbesondere der Antragstellung und der Abrechnung, sehr verbürokratisiert ist für sie und das zulasten der eigentlichen Bildungsarbeit geht und sie unter Druck stehen durch den Innovationszwang, also sich immer wieder neue Projekte auszudenken, anstatt bereits vorhandene, gelungene Projekte weiterführen zu können. Und auf der anderen Seite stehen dem gegenüber aber die FördermittelgeberInnen, die unter politischem Rechtfertigungsdruck stehen, in Parlamenten, in der Verwaltung und auch gesellschaftlich zu rechtfertigen, dass diese Förderprogramme wirksam sind oder Erfolg haben. Und das nachzuweisen ist aber eine große Unsicherheit, sowohl bei PraktikerInnen, an die das weitergegeben wird, als auch FördermittelgeberInnen, die versuchen, über bestimmte Parameter, die man dann in Sachberichten oder so angeben muss, dem irgendwie Herr zu werden und dann darüber den Erfolg zu definieren. Aber dieses gesamte Feld, wie messe ich die Wirkung meines Projekts, ist mein Projekt erfolgreich, ist ein sehr großer Unsicherheitsaspekt. Und das vierte Spannungsfeld beschreibt das Ungleichgewicht, was wir zwischen Projektförderung sehen und der Daueraufgabe, die politische Bildung hat. Also zum einen sehen wir, dass politische Bildung in Sachsen vor allen Dingen über Projektförderung gefördert wird und es da eben kurze Förderzeiträume gibt, also im Beschreiben der Praktiker in zu kurze Förderzeiträume von bis zu 3 Jahren, die aber diese Daueraufgabe, die politische Bildung hat, die nie abgeschlossen sein wird, weil immer wieder neue Generationen, neue Zielgruppen nachwachsen, gar nicht gerecht wird, weil dadurch wenig nachhaltige Strukturen entstehen, dass Projekte aufgebaut werden, die dann eine Zeit lang laufen und dann nicht mehr weitergeführt werden können, einfach weil die Finanzierung fehlt und dadurch auch für die Personen, die in dem Feld arbeiten, einfach sehr prekäre Arbeitsbedingungen herrschen, was auch mit sehr langen Bewilligungszeiträumen zu tun hat und dass eben auch viel dieser Projektbeantragung im Vorfeld ehrenamtlich passiert, weil das eben noch nicht gefördert wird. Und das verstärkt eben auch den Fachkräftemangel, den wir in dem Feld sehen. Also das sind so, so der kurze Abriss dieser 4 Spannungsfelder. Ich weiß nicht, ob Dave in der Zwischenzeit dir etwas eingefallen ist.
Was besonders ist, also gibt natürlich so Sachen, die man vielleicht nicht so erwartet. Und eine der Sachen, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass man erwarten könnte in so einem Forschungspraxisdialog, dass da konflikthaft ist. Aber es war dann erstaunlich konstruktiv und es wurde auch gut angenommen, weil das, glaube ich, ein Bedürfnis erfüllt, was uns vorher nicht so klar war, aber was in der Studie deutlich geworden ist, nämlich die intensivere Kommunikation miteinander. Es gibt, und so heißt ja, so hattest du es gerade vorgestellt, unser erstes Spannungsfeld in der Studie auch, eine gewisse oder als Teil dieses Spannungsfeldes Misskommunikation. Wir waren erstaunt, dass eigentlich zwar ähnliche Problembeschreibungen vorliegen, aber völlig verschiedene Wahrnehmungen. Während das Feld zum Beispiel oft das Gefühl hat, sie müssen alles ganz kleinteilig machen und sie müssen das genau nachweisen und sie dürfen nicht abweichen von ihren Plänen, sagen Förderer oft, nee, wenn man das begründet, ihr müsst gar nicht die Teilnehmerzahlen in den Vordergrund stellen, dass es ganz anders ist. Also es gibt unterschiedliche Erwartungen und da fehlt Kommunikation und Transparenz beispielsweise. Und in dem Moment aber, wo man sie zusammenbringt und sie die gegenseitig äußern können, entsteht dann ein Verständnis und eben eine Konstruktivität dabei. Und das ist vielleicht kein überraschendes Ergebnis, aber auf alle Fälle, wie ich finde, ein produktives.
Jetzt habt ihr dieses produktive Ergebnis und jetzt habt ihr das in dieser Studie gemacht und stellt fest, coole Sache, wenn die Leute miteinander reden. Ihr könnt ja aber nicht jedes Mal eine neue Studie machen, dass die Leute miteinander reden, sondern wir brauchen eine andere Lösung dafür. Wie sieht denn diese Lösung aus? Also du hast schon einige Sachen skizziert, wie man überhaupt erstmal Übersichtlichkeit schaffen kann für die PraktikerInnen, also sei es Förderung und so weiter. Aber welche Maßnahmen gibt es denn da noch in diesem Bereich, dass wir eben die Leute in eine bessere Kommunikation miteinander bringen? Gibt es da Formate, wie kann das aussehen oder Tools, um Klarheit in dieses Feld zu schaffen? Weil dort sitzen ja Leute da, die irgendwie alle dasselbe Problem sehen, alle irgendwie ein bisschen frustriert sind oder nicht nur ein bisschen, vielleicht manche auch ein bisschen sehr doll. Und genau, das wäre vielleicht die Frage, also wie kommen wir da raus aus dieser ja mittlerweile auch verstetigten Lage?
Also auch hier, wie das so oft ist, gemeinerweise gibt es keine eine Maßnahme, die man jetzt einfach umsetzen kann. Aber wir haben in der Studie Ja, und in beiden Studien gibt es relativ am Ende immer noch das Kapitel, was zu tun ist. Und da haben wir versucht, sehr überblicksartig Vorschläge zu machen, so dass man auch relativ schnell gucken kann, was jetzt eben zu tun ist, anstatt vielleicht die ganze Studie lesen zu müssen. Und da schlagen wir ganz verschiedene Instrumente vor. Ich fange mal mit ein paar an und dann kann ja Selina ergänzen. Bevor wir über zu dem ganzen Punkt Kommunikation vielleicht kommen, ja, ist da vielleicht vorgelagert, dass auch, wir haben gesagt, Beratung und Information sinnvoll ist. Also, dass eine Transparenz entsteht, was wird erwartet, dass diese Informationen gut kommuniziert werden. Die sind oft verklausulisiert in Förderrichtlinien, durchaus unterschiedlich in verschiedenen Förderrichtlinien. Und dass es sowas wie eine gute Antragsberatung gibt. Es gibt oft Antragsberatungen, aber die Rückmeldung ist, die hat uns wenig geholfen, weil diese Antragsberatung sehr formalistisch dann ist, weil sie sagt zum Beispiel, wir können inhaltlich nicht beraten, das wäre eine Bevorteilung. Also hier müssen nach Instrumenten gesucht werden, dass die Leute besser mitgenommen werden können. Dass Steuerung nicht mehr versucht wird, über verschiedene immer wieder neue Programme zu machen, sondern in den existierenden Programmen formativ zu begleiten. Was heißt formativ zu begleiten? Das heißt, dass man immer wieder zwischendrin reingeht in Projekte und Zwischenziele definiert und diese überprüft und so eine stetige Weiterentwicklung ermöglicht, anstatt immer zu sagen, okay, jetzt ist das Projekt abgeschlossen, gibt eine Evaluation, jetzt gibt es ein neues Projekt. Also Information und Beratung zu stärken. Und das wäre so ein erster Baustein, bevor man dann vielleicht zu dem zweiten Baustein kommen könnte, wie man besser vernetzen könnte oder die Organisation stärken.
Da haben wir auch verschiedene Vorschläge, die man in der Studie nachlesen kann, um mal einen rauszugreifen. Was uns von PraktikerInnen in Interviews immer wieder gespiegelt wurde, ist, es gibt Vernetzung zwischen AkteurInnen, zwischen PraktikerInnen und zum Teil auch mit den FördermittelgeberInnen. Aber das ist wenig konstruktiv, sondern man trifft sich dann und dann erzählt jeder, wie es einem geht. Aber dass man dann tatsächlich konstruktiv in ein Gespräch kommt, auch wie man Synergien schaffen kann, wie man miteinander kooperieren kann, das findet wenig statt auf der Ebene zwischen verschiedenen PraktikerInnen und gleichzeitig auch wenig Vernetzung mit den Bewilligungsstellen, mit den Verantwortlichen in Ministerien und in der Politik. Und da sollte unserer Meinung nach oder wäre unsere Empfehlung, nochmal zu überlegen, wie da konstruktivere Kommunikationskanäle geschafft werden können. Na, und auch für Projektträgerinnen die Empfehlung, tatsächlich auch Fördermittelgeberinnen aktiver zuzugeben, wenn es Probleme gibt oder wenn sich Probleme andeuten, wenn man eine Frage hat, dann ist unsere Wahrnehmung, dass sowohl Bewilligungsstellen als auch die FördermittelgeberInnen da sehr gesprächsbereit sind und auch im Miteinander versuchen wollen, Wege zu finden. Und wenn man da frühzeitig auf die jeweiligen Verantwortlichen zugeht, man dann gut Sachen schon lösen kann, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie man so schön sagt. Und deswegen diese Angebote, die es gibt, da wahrzunehmen und gleichzeitig, das gilt für beide Seiten, sowohl für PraktikerInnen als auch für MittelgeberInnen, Verständnis für die andere Seite zu entwickeln. Also Verständnis für den Rechtfertigungsdruck zu entwickeln, der FördermittelgeberInnen begegnet, aber auch auf FördermittelgeberInnen-Seite Verständnis dafür zu entwickeln, unter welchem Druck die Verantwortlichen vor Ort, also die BildungsmitarbeiterInnen, die politische Bildung in ganz Sachsen machen, stehen.
Vielleicht noch eins zu ergänzen. Du hast ja schon gesagt, das gilt für beide Seiten und für beide Seiten gilt, so eine Hohl- und Bringpflicht gleichzeitig. Ne? Also so zum einen sollten Projekte bei Problemen auf ihre GeldgeberInnen zugehen und das frühzeitig anmerken, um gemeinsame Lösungswege zu finden. Und andersrum kann man aber auch sagen, sollten FördermittelgeberInnen auch die Möglichkeit suchen, sich über die Projekte, die sie fördern, einen Eindruck zu verschaffen, der über solche Zwischenberichte oder Abschlussberichte hinausgeht. Ja? Also es wurde da, wo das gemacht wurde, sehr positiv aufgenommen, wenn FördergeldgeberInnen vor Ort waren, sich die Projekte, die Räume angeschaut haben und so mal die Möglichkeit bestand, auf einer qualitativeren Form und einer tieferen Form darzustellen, was man wie macht, anstatt das in Boxen mit einer vorgeschriebenen Zeichenzahl irgendwie reinzupressen.
Ja, damit habt ihr ja jetzt schon einige Chancen aufgezeigt, vielleicht eben auch für kleinere Projekte, die ein bisschen unerfahrener vielleicht noch in diesem Förderdickicht sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es denen eine gute Orientierung bietet oder eine erste Orientierung vielleicht bietet. Ihr habt es jetzt schon angesprochen, die Vernetzung ist zum Teil da. Momentan ist sie vielleicht wenig konstruktiv zum Teil, aber es besteht eine grundlegende Offenheit für eine aktivere Kommunikation. Gibt es vielleicht auch generell Bewegungen oder Entwicklungen, die ihr seht, abgesehen von den vielen Dingen, die es zu tun gibt, die aber schon anlaufen oder beginnen in Bewegung zu sein? Habt ihr auch was Positives finden können in eurer Studie?
Ja, vorneweg muss man auf alle Fälle sagen, wir haben jetzt natürlich viel kritisiert, aber positiv ist, dass alle Beteiligten, mit denen wir gesprochen haben, hochmotiviert sind in diesem Bereich. Die Menschen wollen was, sie gehen dabei durchaus auch über ihre Grenzen und es gibt diese Offenheit und ich habe vor uns nach erstaunlichen Sachen gefragt. Es fällt mir in dem Kontext ein, dass wir viele Vorschläge, die wir hier bringen, die geändert werden sollen, ja uns nie ausgedacht haben, sondern die kamen tatsächlich von einigen Fördergeldgebern selbst und gesagt, ja, das müsste mal gemacht werden. Wir haben hier gar nicht die Möglichkeit, das zu verändern. Bitte schreibt das, bitte lobbyiert das, weil es politische Entscheidungen sind, die dahinter stehen. Das ist auf alle Fälle ein Mittel, um da in Bewegung zu kommen. Und auf der anderen Seite, aber da kann Selina besser berichten, weil ich bei dem dazu passenden Gespräch vielleicht gar nicht so genau dabei war, gibt es natürlich Bewegung. Also wir haben unsere Vorschläge gebracht und dann gab es GesprächspartnerInnen, die dann geantwortet haben, ja, und das und das und das passiert schon. Aber vielleicht kannst du genauer berichten da.
Genau, diese Sachen, die bereits schon passieren, haben wir auch in einem Kapitel in der Studie dann zusammengefasst, weil uns im Forschungsprozess dann immer wieder begegnet ist, dass einfach manche Sachen schon tatsächlich am Laufen sind und da schon erste Schritte gegangen werden. Man muss ja auch berücksichtigen, die Interviews, die wir geführt haben, haben wir Anfang 2023 geführt. Das liegt dann mittlerweile auch schon eine gute Zeit zurück. Und seitdem haben sich schon einige Sachen getan und wurden einige Sachen schon angegangen. Wir haben gerade über Kommunikation gesprochen, da kann man sehen und das sagen auch die Akteurinnen selbst, dass da schon erste Schritte gegangen werden, gerade auf Seiten der FördermittelgeberInnen und Bewilligungsstellen, die sich tatsächlich bemühen, möglichst breit ihre Informationen zu kommunizieren, möglichst proaktiv Dinge transparent zu machen, damit sich eben diejenigen, die Anträge stellen wollen oder die sich dafür interessieren, möglichst frühzeitig darüber informieren können, wie der Förderprozess aussieht, was man alles einreichen muss, was die Fristen sind. Und auch immer häufiger Online-Sprechstunden anbieten und auch ihre FAQs auf den Webseiten immer weiter ausbauen, sodass man da schon relativ gut mittlerweile nachlesen kann, was so die typischen Fragen sind, die man während so einer Antragstellung mit sich rumträgt. Also da wird schon einiges, oder da ist schon einiges im Gang. Und aber auch bei anderen Punkten, also gerade was auch Bürokratieabbau angeht, werden schon kleine Schritte getan und Fördermittelgeberinnen sind da auch sehr bestrebt, immer weiter zu vereinheitlichen, Prozesse zu digitalisieren. Da ist es auch schon möglich, zum Teil Anträge digital zu stellen, dass man eben nicht mehr alles auf Papier ausfüllen und dann per Post hinschicken muss, sondern dass das immer weiter auch digital möglich ist.
Vielleicht noch eine Ergänzung und die Frage, die wir vor uns schon hatten, dass es vielleicht eine Gesamtstrategie braucht, die aus dem Feld kam, die wir hier nochmal deutlich gemacht haben, die ist, so wie wir das mitbekommen, auch bei diversen Parteien angekommen. Und ich gehe zu diesem Zeitpunkt stark davon aus, dass zumindest in Zukunft an sowas auch gearbeitet wird. Und da werden wir sehen, inwiefern sich unsere Ausführungen zu so einer Gesamtstrategie vielleicht da auch wiederfinden können.
Ja, das wird auf jeden Fall ein spannender Prozess. Wir sind ja auch mittlerweile mitten in Koalitionsverhandlungen drin und werden vielleicht in ein paar Wochen schlauer sein oder in ein paar Monaten schlauer sein, ob Erkenntnisse aus euren Studien hier was reingefunden haben. Wir haben jetzt ganz viel über die Struktur und die Kommunikation geredet und sehen hier auch, dass es hier Verbesserungen gibt. Ich will bloß nochmal einen Punkt stark machen oder einen Punkt nochmal mehr reingehen. Das war der vierte Punkt im Spannungsfeld oder das vierte Spannungsfeld zwischen der Projektförderung und eben politischer Bildung aus Daueraufgabe. Habt ihr hier das Gefühl, dass das Verständnis angekommen ist? Also ihr könnt vielleicht auch nochmal für die HörerInnen konkretisieren, warum es vielleicht nicht nur in Projektlogik hergehen sollte, sondern wir die politische Bildung als Daueraufgabe brauchen.
Wir können natürlich jetzt hier im Podcast nicht so ein ganzes Zitat vorlesen, aber wir haben wirklich ein schönes Zitat, in dem das nochmal deutlich gemacht wurde. Und da wurde gesagt, okay, Projektförderung, das ist ein politisches Mittel, das ist ein Steuerinstrument, das ist ein Instrument, wenn man, und so wurde das hier vorgestellt, wenn man ein politisches Ziel hat, was offenbar nie von alleine heraus sich entwickelt, dass man dafür Anreize setzt. Und hat das an dem Beispiel gemacht, ja, wir brauchen beispielsweise gerade mehr erneuerbare Energien, um die Energiewende hinzubekommen. Also fördern wir in so einem Fall den Ausbau von Solar- und Windkraft und schieben den Prozess an, bis wir an der Stelle sind im Prozess, wo wir denken, okay, jetzt läuft der Hase ohne uns und dann können wir uns aus der Förderung zurückziehen. Es gibt also ein klares Projektziel, ein klares Förderziel und für diesen Zeitraum gibt es Unterstützung. Das ist die Logik normalerweise von Projektförderung. Mhm. Wenn man jetzt aber diese Idee überträgt auf politische Bildung, dann stellt man fest, dass es gar kein klares, abschließendes Projektziel gibt, weil politische Bildung und demokratische Bildung eben nichts ist, was irgendwann abgeschlossen ist. Ne? Das ist das gemeint mit Daueraufgabe. Ne? Oder wie Oskar Negt sagt, ne? Demokratie ist die einzige Staatsform, die man lernen muss. Und das ist eine Aufgabe, die permanent ist. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann brauchen wir ja eigentlich eine dauerhafte Förderung und könnte die Förderung aufmachen, die komplette politische Bildung da draußen, die muss institutionell, das heißt dauerhaft mit Geld versorgt werden, ohne dass immer neue Anträge gemacht werden. Und auch das wäre wiederum, wie man in unserer Studie sieht, auch nicht wünschenswert, weil natürlich haben diversifizierte Förderprogramme auch Vorteile. Auch die haben wir dargestellt in unserer Studie, nämlich, dass wenn man sich von verschiedenen Bereichen fördert lässt, auch wir haben ja von uns gesprochen, wir reden jetzt immer über die staatliche Förderung, aber auch von der Privatwirtschaft oder von anderen Stiftungen, dann hat man den Vorteil, dass man weniger abhängig ist, dass man vielfältig sein kann und dass, wenn mal irgendwas nicht mehr da ist, die Strukturen nicht gleich zusammenbrechen. Das beschreiben einige, aber vor allem natürlich größere Projekte als einen Vorteil. Außerdem hat man natürlich über Projektförderung die Möglichkeit zu steuern und zu sagen, da ist gerade ein Problem, wir wollen, dass ihr euch in diese Richtung bewegt. Das heißt, ein gewisser Anteil, der projektgefördert ist, für einen bestimmten Zeitraum, kann durchaus sinnvoll sein, um das Feld immer in eine bestimmte Richtung, die vielleicht auch politisch gerade sinnvoll ist, zu motivieren. Aber der Zustand, den wir jetzt haben, dass in der außerschulischen politischen Bildung nahezu 100% über diese Idee der Projektförderung gefördert werden, das ist nie nachhaltig. Wir haben beschrieben, warum das nicht nachhaltig ist. Das sieht man in der Landstudie noch viel stärker als vielleicht in dieser Studie, dass wenn man ein Projekt ein, zwei Jahre fördert, das Projekt gerade erst angefangen hat, sich gefunden hat, die Räume, die Beziehungen aufgebaut hat und dann muss es sich schon wieder bemühen, eigentlich schon vor Ende Ressourcen aufbringen für ein neues Projekt. Die ganze Abrechnung, das haben wir hier gar nicht so detailliert ausgeführt, du hast es vor uns ein bisschen angerissen, aber die Bürokratie für die Abrechnung, für die Projektanträge, für diesen ganzen Prozess im Hintergrund, da gehen extrem viele Ressourcen drauf und es kann sein, dass die nach einer kurzen Zeit schon wieder weg sind. Das hat was mit auch damit zu tun, dass dadurch natürlich prekäre Arbeitsverhältnisse, die immer nur auf Zeit sind, hergestellt werden, was wiederum das unattraktiv für qualifizierte Leute macht. Fachkräftemangel ist was anderes. Ihr merkt, ich komme jetzt hier immer tiefer rein, aber da hängt vieles miteinander zusammen und die Projektförderung in diesem großen Maß ist eins der Hauptprobleme dahinter.
Ja, dann lass uns diesen Zusammenhang doch gleich mal nutzen, ne, und vielleicht den Blick noch auf eure zweite Studie schwenken, die ein bisschen vor der, die wir jetzt schon besprochen haben, um genau zu sein, 4 Monate vorher erschienen ist. Das ist die Studie Demokratische Bildung im ländlichen Raum. Und wir wollen natürlich mit euch jetzt auch hier nochmal auf die Herausforderungen schauen, die ihr identifizieren konntet. Und ihr habt es jetzt schon angedeutet, es steht vielleicht auch eben in Zusammenhang mit der Finanzierung, aber welche Erkenntnisse habt ihr denn noch gewinnen können?
Wir haben in der Land- oder für die Landstudie, also um politische Bildung im ländlichen Raum irgendwie zu fassen und in eine Studie zu verschriftlichen. Wie Dave ja vorhin schon gesagt hat, mit politischen Bildnerinnen aus dem ländlichen Raum gesprochen und mit ihnen Herausforderungen, Potenziale und auch Lösungsstrategien zusammen diskutiert. Und diese Herausforderungen und Potenziale, die wir mit den AkteurInnen diskutiert haben, haben wir dann gegenübergestellt in Spannungsfeldern, weil wir in der Arbeit, in der Forschung festgestellt haben, dass diese Herausforderungen und Potenziale immer sehr eng miteinander zusammenhängen. Und zum Beispiel ein Spannungsfeld, was wir dann in der Studie beschreiben, ist, dass politische Bildung im ländlichen Raum zwischen lebensweltlichen Zugängen und Skepsis der Zielgruppen, Beziehungsbarrieren und Konformitätszwang passiert. Also eine Chance der politischen Bildung im ländlichen Raum oder des ländlichen Raums an sich ist, dass die Orte da relativ klein sind. Also es findet auf einem begrenzten Raum statt. Die Kleinstadt, das Dorf, das ist vielleicht relativ klein und deswegen kennt man sich. Deswegen kennt man die Leute, die da wohnen. Man kennt vielleicht die Leute, die da auch Verantwortung tragen in bestimmten Bereichen. Und das bietet eigentlich für politische Bildung eine Chance, da genau diese Zugänge, die man dort relativ leicht finden kann, auch zu nutzen.
Ja, also wir haben das, was Selina gerade beschrieben hat, auch als so stabile Interaktionsnetzwerke beschrieben. Das ist vielleicht ein bisschen sperriger Begriff, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Jeder, der selber aus dem ländlichen Raum kommt oder da eine Weile gelebt hat, der weiß, dass dort die Menschen eine größere Verbundenheit vielleicht haben, aber das auch eine Downside hat. Nämlich, dass wir an der Stelle sowas wahrnehmen wie Konformitätszwänge. Ne? Man steht, fühlt sich eher unter Beobachtung, es gibt weniger Anonymität und zumindest oberflächlich betrachtet gibt es auch eine höhere Homogenität, was Meinung und politische Einstellung und so weiter zu tun hat. Und wenn man davon abweicht, dann entstehen da andere Sanktionsmechanismen, da wird anders hingeschaut, wenn man davon abweicht. Und das passiert natürlich auch oft, wenn was Neues kommt, was von außen kommt, gefühlt von außen. Also und politische Bildung, wir haben vorhin über den Fachkräftemangel gesprochen, wird nicht selten importiert in den ländlichen Raum beziehungsweise exportiert aus dem städtischen Raum. Also wir nehmen wahr, dass da bestimmte Herausforderungen bestehen, die wir auch alle in der Studie beschreiben. Und dann denkt man sich in so einem Ministerium, da müssen wir jetzt mal was machen. Und das ist auch nie falsch. Führt dann aber oft zu der Erfahrung, dass ein Projekt, was dann mal für ein paar Veranstaltungen in den ländlichen Raum kommt, da nicht auf viel Anklang stößt. Und das ist vielleicht so ein Spannungsfeld. Wir haben da diese engen Interaktionsnetzwerke und das kann es total leicht machen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, weil kennst du einen, kommst du zum nächsten und so weiter. Und gleichzeitig kann es eine Herausforderung sein, weil wenn man in diesem Interaktionsnetzwerk auf Ablehnung trifft, dann wird es schwierig.
Ja, ich überlege gerade, wie ich weitermache, weil ich hätte dich nach einem Zitat gefragt, was mir sehr hängen geblieben ist. Du hast gesagt, wir wollen nicht zitieren in der Studie. Ich hätte die Zeit dafür gefunden, aber du hast auch gesagt, ne, diese Angst vor Veränderung, Angst vor Neuem, Angst vor politischer Bildung, Angst, sich zu positionieren, das oftmals dort vorkommt und ich muss gerade selber überlegen, wie ich weitermache. Also genau auch der Argwohn, der teilweise beschrieben wird, resultiert das nur daraus, dass irgendwie jeder jeden kennt? Und wie geht man mit diesem Eindruck in der politisch-bildnerischen Praxis um? Also weil, wenn du jetzt sprichst, die Stadt exportiert die politischen Bildner in den ländlichen Raum, wenn wir das mal wirklich jetzt so überspitzt bezeichnen, das ist ja dann auch, also das ist ja dann vielleicht schon fast ein Gefühl von gegenseitigem Fremdsein. Wie bricht man das auf? Ist das überhaupt machbar?
Oh je. Große Frage. Also erstmal müssen wir uns ja, muss ich jetzt mit meiner Antwort ebenfalls vorsichtig sein. Weil wir haben ja gerade festgestellt, auf den ländlichen Raum wird aus einer städtischen Perspektive geschaut und dann wird überlegt, was muss man machen. Und wenn ich jetzt einfach so eine Antwort gebe, dann würde ich genau das Gleiche tun. Wir sitzen hier mit der Judith in Dresden in einer Großstadt. Ich habe zwar einen Teil meiner Jugend in einem ländlicheren Raum verbracht, aber würde mich jetzt zumindest nicht als Experten dafür bezeichnen. Deswegen können wir die Antworten, die wir hier geben, immer nur in dem Kontext geben, was haben die Bildner in uns gesagt. Und da wird eben oft geschildert, dass die Leute, die da auch verwurzelt sind und die jetzt nicht von der Stadt exportiert oder importiert werden in den ländlichen Raum, sagen, ja, es gibt eben diesen Argwohn, dass man sich oft da entmündigt fühlt. Das hat historische Gründe durchaus, werden da angebracht, wie Menschen sich quasi nie mitgenommen fühlen, wie bei Gebietsveränderungen über ihren Kopf vermeintlich entschieden wurde oder vielleicht tatsächlich entschieden wurde. Also da gibt es viele Enttäuschungserfahrungen, die wahrgenommene Nicht-Anerkennung von Lebensleistungen, also einen ganzen bunten Strauß an Enttäuschungen nehmen wir da jetzt wahr oder schildern uns die BildnerInnen, die hinter diesem Argwohn stehen. Und dann kommt natürlich dazu, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, dass die ländliche Bevölkerung im Durchschnitt konservativer aufgestellt ist. Das ist jetzt auch keine neue Erscheinung. Und wenn dann vielleicht junge, akademisierte Menschen aus Großstädten kommen, dann gibt es natürlich da einen gewissen Kulturklecht, den man sich auch wahrscheinlich gut vorstellen kann. Und dann ist das bei den Projekten, denen das gelingt, und da können wir jetzt gleich dazu kommen, was man machen kann, unter anderem ein langer Weg. Und es braucht einen langen Atem, haben uns viele gesagt, und man muss sehr resilient sein mit Frustration, aber wenn man den langen Weg geht und Beziehungen aufbaut und die richtigen Menschen findet und so weiter, dann kann das auch gelingen, aber gibt es wieder kein Rezept, sondern wir können vielleicht nur so stichpunktartig ein paar Sachen aufzählen, die vielleicht ganz sinnvoll erscheinen, um diesen Argwohn zumindest zu begegnen.
Ja, was mir da in dem Zusammenhang einfällt, wie wir dem begegnen können, ist, dass uns tatsächlich auch Bildnerinnen beschrieben haben, dass es trotz einer gewissen Skepsis, die es am Anfang vielleicht gibt, wenn eben jemand aus einer Großstadt in den ländlichen Raum pendelt, um dann da an einem Bildungsprojekt zu arbeiten, dass es trotz dieser Skepsis trotzdem eine gewisse Neugier gibt und Menschen dann auch in die Büroräume oder in das Haus, in die Räumlichkeiten, die eben das Projekt zur Verfügung hat, dort auch tatsächlich reinkommen und fragen, ja, was macht ihr denn? Und das kann man natürlich als Skepsis interpretieren, aber man könnte es auch als Neugier interpretieren. Also, dass da zumindest eine gewisse Neugier noch da ist, zu gucken, okay, wer ist das? Und das bietet natürlich dann auch die Möglichkeit zu erklären, was man macht, ist da eine gewisse Beziehung aufzubauen. Und dann darüber sich auch mit den Akteuren vor Ort zu vernetzen. Und das gelingt zum Beispiel auch durch niedrigschwellige Angebote. Also wenn ich an den ländlichen Raum denke, aus dem ich auch herkomme, wo ich eine lange Zeit auch gelebt habe, dann war das tatsächlich klassisch so, dass der 18 Uhr der Gehweg hochgeklappt wurde, wenn nicht schon eher. Und dann war bei mir im Dorf tatsächlich nicht so oft noch irgendwas los. Und das beschreiben uns auch Bildnerinnen aus vielen anderen Orten, dass da verschiedene Dinge, verschiedene Orte, an denen Menschen auch zusammenkommen können, nicht mehr existieren. Sei es jetzt eine Gaststätte oder eine Kneipe. Und dass solche Möglichkeit oder dass solche Lehrstellen auch durch Projekte, durch Bildungsprojekte genutzt werden können. Also tatsächlich zu sagen, okay, wenn es das bei uns hier im Ort nicht mehr gibt, wenn es eben kein Restaurant mehr gibt oder keine Gaststätte, wo man abends sich noch hinsetzen kann und was essen kann, oder wenn es keine Kneipe gibt, dann überlegen wir halt, wie wir hier den Raum, den wir als Projekt haben, zur Verfügung stellen können, damit Leute wieder zusammenkommen können. Und da gibt es tatsächlich in Sachsen ganz viele verschiedene Ansätze und Projekte, die das auch schon nutzen und solche Möglichkeiten eben nutzen, um sich mit Menschen zu vernetzen und ihnen auch die Möglichkeit für Gemeinschaft zu geben.
Andere Beispiele sind vielleicht, dass es Orte gibt, da werden Reparaturwerkstätten eröffnet, kollektiv, und dann können die Leute zusammenkommen und sich gegenseitig helfen. Es gibt Betreuung von älteren und jüngeren Menschen. Wir nennen das dann so was wie Entlastungsangebote. Ein Problem im ländlichen Raum ist, dass die Leute noch stärker als vielleicht im urbanen Raum eingebunden sind. Die haben neben ihrer Arbeit, mit der sie ihren Hauptanteil ihres Geldes verdienen, oft noch einen Hof, die haben lange Fahrzeiten, um zu ihrer Arbeit zu kommen, durchaus Pendelzeiten, um Kinder noch in Freizeitangebote zu bringen oder zur Schule oder zur Kita oder wo auch immer hin. Das heißt, wir haben noch eine höhere Verdichtung von Zeit und Aufgaben. Und wenn man jetzt politische Bildung machen will, dann ist es selbst schwer, die zu erreichen, die daran interessiert werden, weil sie einfach in den Zeitproblemen kommen. Und wenn wir dann Entlastungsangebote schaffen, die sozusagen eh im Alltag stattfinden oder die vielleicht den Alltag entlasten und an dieser Stelle niedrigschwellig Räume zur Verfügung stellen, in denen dann eben zwar erstmal die Kneipe stattfindet, aber gleichzeitig eine Diskussion stattfindet über welche Probleme gibt es, wie kann man die angehen, dann kann das ein Ausgangsort sein für neue Projekte, die dann auch sehr selbstbestimmt stattfinden, anstatt dass man sagt, okay, wir kommen jetzt von außen und stellen fest, hier gibt es eine Strukturschwäche, lass uns doch mal eine Initiative gründen für eine zusätzliche Bushaltestelle. Coole Idee, aber trifft dann vielleicht gerade nie das, was in dem Ort gebraucht wird.
Okay, also wir sehen Ansätze von Möglichkeiten, wie Leute zusammenkommen. Ihr habt erste Projekte geschildert. Ich denke da in dem Moment auch kurzer Eigenwerbung an unsere Plattform Einfach gut gemacht, wo man vielleicht auch erste Formate sich angucken kann. Natürlich gibt es noch viele weitere, aber ausschnittweise seht ihr dort auch Beteiligungsprojekte, die im ländlichen Raum stattfinden. Ich denke da zum Beispiel an die alte Rollschuhbahn in Bad Lausick. Jetzt sehen wir, dass das anläuft oder dass das stattfindet, und wir sehen aber auch, dass das nicht immer sofort funktioniert, weil die Leute überlastet sind, das haben wir ja gerade gemerkt. Wir haben aber auch noch einen anderen Punkt, und der war im Spannungsfeld 2 mit zu sehen, und dort sprecht ihr darüber, dass dieses Potenzial des direkten Zugangs zu EntscheidungsträgerInnen besteht, aber gleichzeitig eben diese Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung im ländlichen Raum noch mal schwerer ist. Könnt ihr das noch mal ein bisschen beschreiben und könnt ihr das noch mal erklären, wie das aussieht und welche Lösung es daraus gibt?
Genau, also genauso wie es im ländlichen Raum vielleicht einfacher ist, Zugang zu einer breiteren Bevölkerung zu finden, ist es theoretisch auch leichter, dass man beim Bäcker oder wenn denn noch die Kneipe besteht, EntscheidungsträgerInnen. Das heißt, Menschen in Politik, in kommunaler Politik, BürgermeisterInnen oder VerwaltungsmitarbeiterInnen, die trifft man. Vielleicht im Verein, wo auch immer. Man hat, als die Bevölkerung hat einen leichteren Zugang, aber auch politische BildnerInnen, vor allem wenn es um Bürgerbeteiligung geht, dann kann so ein Projekt vielleicht viel leichter an die entsprechenden Entscheidungsstellen herantreten und in Austausch kommen, als das in der Stadt möglich ist. Das ist also ein großes Potenzial. Nun besteht aber das gleiche Problem wie vorhin, dass wir oft progressiv ausgerichtete Projekte oder MitarbeiterInnen haben und dass wir eher konservative verwaltungs- und politische Strukturen haben. Und das ist an und für sich kein Problem, solange sich das im demokratischen Spektrum befindet. Also da haben wir eine Meinungsvielfalt und alle, die demokratische Ziele verfolgen, haben dann eine unterschiedliche Ausrichtung. Nun ist es aber leider so, dass das nicht von allen Seiten so anerkannt wird. Also es fällt sowohl den Projekten schwer, als auch der Politik und Verwaltung scheinbar. Zumindest mit denen wir gesprochen haben. Es gibt Orte, da läuft das alles total super und gut. Aber mit vielen, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns die Rückmeldung gegeben, also unser Oberbürgermeister, der hasst uns. Der will uns weg haben. Und wir haben von Berichte gehabt, wo das Rathaus aktiv gegen die Projekte arbeitet. Wo BürgermeisterInnen in Schulen anrufen und sagen, mit dem Projekt solltet ihr nicht zusammenarbeiten. Wo BürgermeisterInnen Stellungnahmen verweigern, die einzelne Projekte benötigen, um Landesförderprogramme zu erhalten. Also ne, Projekt XY möchte gerne Geld vom Landesprojekt so und so, und das Landesprojekt sagt, okay, hier gebt unseren Antrag ab, aber fügt dem Antrag bitte eine Stellungnahme von eurer Kommune bei, die sagt, ihr macht das, ihr seid toll, da und da sind wir vernetzt. Das wird natürlich schwierig, wenn man nie vernetzt ist. Also das ist eine große Herausforderung, die strukturelle Gründe hat, die aber auch was manchmal mit einer verengten Perspektive zu tun hat oder eben auch nicht nur einem Kulturklecht, den ich vor uns beschrieben habe, sondern auch so manchmal vorgeschobenen Kulturkampf.
Ja, du hast es jetzt schon angedeutet, es kann einerseits die Verwaltung sein, die vielleicht gegen die Projekte ist und Steine in den Weg legt, aber haben euch die TrägerInnen auch von anderen Behinderungen oder Angriffe vielleicht auch auf politische Bildungsprojekte berichtet? Bereits in eurer Feldexploration von 2022 seid ihr auch auf rechtsradikale Strukturen im ländlichen Raum eingegangen und inwiefern die Auswirkungen haben. Waren im Zuge der Studie jetzt da auch irgendwie Erkenntnisse, die ihr ergänzen könnt in diese Richtung?
Genau, wir haben ja gerade gesprochen von einem politischen Spektrum im demokratischen Raum und da gibt es konservative, rechtskonservative, völlig legitime Einstellungen, genauso wie es progressive oder linksliberale Einstellungen gibt. Allerdings gibt es Grenzen, wenn die Demokratie quasi nicht mehr Ziel der Sache ist, sondern deren Abschaffung, dann wird es schwierig. Und auch das ist sicherlich kein Geheimnis, dass wir Strukturen, Parteien und Vereine haben, die nicht mehr auf einer demokratischen Basis stehen. Und nicht umsonst ist unter anderem die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingeschätzt worden und wird dementsprechend auch beobachtet. Und wir haben die Diskussion jetzt über ein Verbotsverfahren. Aber was heißt das ganz konkret für die Menschen vor Ort? Dass es durchaus Schwierigkeiten gibt. Und Angriffe können physischer Natur sein. Wir berichten uns BildnerInnen, dass Autos angezündet wurden als Angriff, dass die Scheiben von Büroräumen eingeworfen werden, dass Drohbriefe kommen, dass Einschüchterungen kommen, dass Veranstaltungen gesprengt werden und dann so Sachen, die man auch nie erwartet, die im echt baff machen, dass es strategische Bemühungen gibt, in die Projekte, also die Projekte zu unterwandern. Also ganz konkret, da kommt jemand zu einem Projekt, zu einem Verein, der ehrenamtlich geführt ist und sagt, ich will mitmachen, finde das eine tolle Idee, macht da tatsächlich eine lange Zeit, ein, zwei Jahre mit, lässt sich in irgendeine Position wählen, vielleicht in einem Verein als Finanzer und dann sprengt er das ganze Ding. Also fängt an, Unruhe zu verursachen, macht den Verein handlungsunfähig. Also solche Strategien gibt es auch und das ist schon ein bedenkliches Level. Und du hattest die Studie von 2022 angesprochen, da haben wir ja quantitativ gearbeitet und haben wir auch gesehen, dass Menschen, die von Angriffen betroffen sind, aber auch Menschen, die nur von diesen gehört haben, tatsächlich durchaus ihre Angebote, ihre Themen anpassen. Also diese Strategie von Angriffen funktionieren, dass man weniger konfrontativ ist. Nicht nur, manche fühlen sich auch ermutigt und das ist wirklich bedenkenswert und auch hier haben wir ein paar Vorschläge gemacht, wie man am besten damit umgehen könnte, obwohl das ein Feld ist und auch das haben wir in der Studie deutlich gemacht, wo es nicht darum geht, dass wir Rechtsextremismus oder insgesamt auf anderen Feldern Extremismus dadurch bekämpfen können, dass wir politische Bildung machen. Das ist ein Baustein, aber das hat auch politische, soziale, strukturelle Hintergründe, wo wir jetzt nicht sagen können, okay, hier ist unsere Lösungsstrategie und dann kriegen wir das Problem in den Griff.
Genau, aber ein paar Bausteine, die wir in der Studie aufgeführt haben, sind zum Beispiel, was auch damit zusammenhängt, dass dieser ganze Themenbereich relativ wenig Aufmerksamkeit tatsächlich erfährt, ist erstmal die Angriffe, die stattfinden, sichtbar zu machen, die zu dokumentieren und dadurch auch erstmal eine Sichtbarkeit zu schaffen, mit welchen Herausforderungen in dem Bereich politische BildnerInnen kämpfen. Und dann in einem zweiten Schritt auch zu überlegen, wie können wir Handlungsstrategien entwickeln, gemeinsam mit den AkteurInnen vor Ort, wie man mit solchen Angriffen und Anfeindungen umgehen kann. Wir haben, ich glaube, auch geschrieben, dass es dafür am besten eine Anlaufstelle eigentlich bräuchte, an die sich politische BildnerInnen wenden können für eine rechtliche und eine strategische Beratung, wie man mit solchen Situationen umgehen kann und dann auch gemeinsam Schutzkonzepte zu entwickeln, vielleicht auch gemeinsam mit verschiedenen TrägerInnen, die solche Erfahrungen gemacht haben, um sich dabei auch dann gegenseitig zu stärken und weiterzubilden im Umgang mit solchen Angriffen.
Und was vielleicht noch als letztes nicht vergessen werden darf, dass egal ob das physische Angriffe sind oder ob das auch Angriffe sind, die im politischen Raum durch kleine Anfragen oder durch verschiedene andere politische Strategien kommen, hier braucht es eine breite Rückendeckung von den demokratischen Parteien und zwar über alle Parteien hinweg. Ja, das da darf man sich nie auseinander differenzieren lassen von den extremistischen Rändern, sondern hier muss es eine Gemeinsamkeit geben.
Wir sind jetzt ziemlich weit durch beide Studien durchgeschritten und sind auch in der Zeit auch schon gut fortgeschritten. Deswegen habe ich vielleicht noch eine Frage zu einem Punkt, der beide Studien so verbindet. Immer wieder kommt in beiden Studien das Wort Demokratiefördergesetz zur Sprache. Ich möchte da nochmal rückfragen, warum braucht es das, wozu und wie kann das konkret aussehen? Jetzt übelster Sprung, ich weiß.
Wo haben wir was dazu geschrieben?
Ich kann ja anfangen, du kannst ja ergänzen. Ja, das ist tatsächlich auch was, was wir uns nicht selbst ausgedacht haben, sondern was auch tatsächlich aus dem Feld kommt und ein Wunsch war, den wir da tatsächlich gehört haben und vor allen Dingen auch die Enttäuschung über die Entwicklungen der letzten Monate, wo solche Vorhaben dann nicht realisiert werden konnten. Aber tatsächlich der Wunsch danach, dass es ein sächsisches Demokratiefördergesetz eben geben soll, weil es derzeit noch keine Rechtsgrundlage dafür gibt, dass politische Bildung tatsächlich auch als staatliche Aufgabe verankert wird und dementsprechend dann auch auf sicheren Beinen stehen könnte, weil das eben aktuell noch eine freiwillige Leistung des Staates quasi ist. Also es gibt keine Verpflichtung, Mittel bereitzustellen für politische Bildung. Und angesichts aktueller Entwicklungen muss man auch überlegen, sagen politische BildnerInnen, wie das dauerhaft oder in Zukunft gesichert werden kann, um einfach auch ein bisschen zukunftsfester zu sein und damit auch politische Bildung zu stärken und sich dazu zu bekennen, dass das wichtig ist und dass es eine wichtige Aufgabe des Staates ist, weil eben Demokratie tatsächlich eine Form ist, die gelernt werden muss.
Und das ist ja eigentlich ein No-Brainer, ne? Jeden, mit dem man darüber spricht, ist klar, das ist eine Daueraufgabe und jedem ist klar, dass Ehrenamt da eine wichtige Rolle spielt, aber dass es da auch gewisse hauptamtliche und professionelle Strukturen braucht. Und wir erkennen als Gesellschaft total an, dass Schule ein Raum ist, wo junge Menschen lernen, der institutionalisiert ist und wir haben ein Schulgesetz und da steht auch drin, welche Ziele wir haben und wir haben Bildungspläne für diesen ganzen Bereich. Aber diese ganze Verantwortung, die wir da sehen, die bricht halt ab am Ende von Ausbildung. Ja? Und dann ist es irgendwie eine rein individuelle Sache und dann machen wir das über solche Förderprogramme. Und wir haben vorhin über die Daueraufgabe gesprochen und wenn wir dauerhaft Geld dafür zur Verfügung stellen wollen, und das nicht jedes Mal wieder von Legislatur und von Haushalt zu Haushalt beschließen, dann brauchen wir eine Gesetzesgrundlage. Und das ist basal gesehen das Demokratiefördergesetz. Und jetzt haben wir leider gesehen, mit dem Scheitern der Koalition auf Bundesebene ist das Gesetzesvorhaben da dann auch dahin. Und selbst das, was da war, haben die Akteure kritisiert und haben sich eigentlich stark gemacht, dass man auch vor allem jetzt in Anbetracht des ländlichen Raums und den speziellen Herausforderungen, die vielleicht auch in Sachsen da nochmal bestehen, eigentlich ein sächsisches Demokratiefördergesetz benötigt. Und da bleibt man natürlich gespannt, ob eine kommende Regierung darauf eingeht.
Da sind wir ganz gespannt, denn wer Demokratie lernen will, kann sie nicht nur von 6 bis 18 Jahre in einem Schulgebäude lernen, sondern eben auch außerhalb.
Ja, und ich glaube, das waren doch ganz schöne Abschlussworte und wir danken euch erstmal für den ersten Einblick oder vielleicht auch sehr großen ersten Einblick in die beiden Studien und hoffen, dass alle Interessierten vielleicht Lust haben, jetzt nochmal genauer reinzugucken und auch die, ja, Bedarfe, die ihr formuliert habt, in die Tat irgendwie umzusetzen. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal ein Blick auch in eure forscherische Zukunft. Gibt es im Bereich Forschung in der Judith was Neues? Was steht bei euch als nächstes an? Könnt ihr uns schon was anteasern, auf das wir uns freuen können?
Oder gibt es ganz, ganz viel? Jetzt, wie gesagt, arbeiten wir gerade, hatten wir vorhin schon angekündigt, an der Frage nach Profession, welche Vorstellungen gibt es, was bräuchte man noch für Profession? Welche Folgen haben bestimmte Vorstellungen, bestimmte Selbstansprüche im Feld? Und langfristig, und auch da müssen wir ja auf die Koalition warten, ist die Frage, wie lange es die Judith noch gibt und wie lange sie forschen darf. Aber wenn es sie weiter gibt, dann ist ein großes Feld, und das ist ja deutlich geworden in beiden Studien, die wir gerade besprochen haben, dass die Frage nach Wirksamkeit, nach Evaluation, nach Qualitätssicherung und wie man das sinnvoll macht und wie man da quasi Erfahrungen mitnimmt. Da wollen wir vielleicht in Zukunft genauer hingucken, was gibt es für verschiedene Instrumente, wie funktionieren die und was lassen sich vielleicht für Ableitungen auch treffen, die für die Praxis handhabbarer ist, als ein Institut zu beauftragen und für viel Geld tolle Diagramme erstellen zu lassen.
Ja, wir freuen uns auf das, was noch kommt. Wir hoffen, da kommt viel und wir sind ganz gespannt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch am besten auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram und auf LinkedIn. Dort haben wir auch zu den letzten Studien wunderbare Übersichtskacheln gemacht. Also wenn ihr ganz niedrigschwellig da reinschauen wollt, habt ihr hier den ersten Ansatzpunkt. Und wenn ihr noch weiter neugierig seid, dann könnt ihr alle diese Studien natürlich als PDF herunterladen, die findet ihr auf der Homepage www.jodit.de im Bereich Forschung und dort würden natürlich dann auch neue Sachen hochgeladen werden. Ihr seht dort auch unsere Forschungsdossiers und so weiter, also ein breites Feld an Forschung erwartet euch und das freut uns sehr, dass wir in diese Forschung überhaupt auch reingucken konnten und die hier mal so breit beleuchten konnten. Zum Abschluss werden wir euch dann, bleibt also noch dran, wir werden die Takeaways dann euch noch einsprechen und wir danken euch, dass ihr da wart.
Ja, sehr gern.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Tschüss.
Ciao.
Und hier kommen sie. Die Takeaways zur Folge politische Bildung in Sachsen durch neue Studien betrachtet. Gedanke 1. Alle Spannungsfelder und Lösungsstrategien beider Studien hier nochmal komplett zusammenzufassen, das können die Takeaways nicht leisten. Die Studien sind im Aufbau und im Design aber so gestaltet, dass ihr sehr einfach zu den zentralen Punkten der Studie gelangt. Stets gibt es eine Reihe an Spannungsfeldern und Lösungsvorschlägen. Wir stellen aber auch fest, dass beide Studien im Grunde viel vereint.
Gedanke 2. Unterschiedliche Erwartungen führen zu Misskommunikation, Unsicherheiten und Unverständnis bei allen Beteiligten. Redet miteinander und fragt nach. Meist sind FördermittelgeberInnen gar nicht so streng. Aber auch sie stehen unter Rechtfertigungsdruck. Geht also frühzeitig auf sie zu. Gleichzeitig bedarf es aber auch auf Seite der FördermittelgeberInnen noch mehr Transparenz und Zugänglichkeit, um beispielsweise den Prozess der Antragsstellung nicht schwerer zu machen, als er sein müsste, und um einen nachvollziehbaren und schnellen Bewilligungsprozess zu ermöglichen.
Gedanke 3. Weg mit der städtischen Brille. Der ländliche Raum ist ein Feld mit ganz eigenen Gegebenheiten und somit auch mit ganz eigenen Herausforderungen. Oft findet dieser Umstand zu wenig Beachtung und so haben es Bildungsprojekte häufig schwer, im ländlichen Raum Fuß zu fassen, wenn sie an diesen nicht angepasst sind. Gleichzeitig beschreiben BildnerInnen, dass ihnen mit Skepsis seitens Bevölkerung, Verwaltung und Lokalpolitik begegnet wird und es viel Vertrauensarbeit bedarf, diese Skepsis zu überwinden. Und auch die Probleme bestehender Förderlogiken finden wir hier noch konzentrierter vor, wenn wir auf Punkte wie die Projektdauer und die Erfolgsmessung blicken. Vieles ist anders und bietet aber auch eigene Chancen für Projekte, die im urbanen Raum nicht möglich wären. Lassen wir uns diese Chance nicht entgehen.
Gedanke 4. Zeit für eine Gesamtstrategie. Momentan sehen sich PraktikerInnen einer kleinteiligen und unübersichtlichen Förderlandschaft ausgesetzt. In der Studie wird das als Förderdickicht beschrieben. Denn Förderprogramme gibt es viele. Private, staatliche, semistaatliche, auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene. Und wenn wir den Blick auf unsere sächsische Förderlandschaft richten, so sind diese Programme häufig noch auf zahlreiche Ministerien verteilt. Und dieses Förderdickicht überfordert. Wo soll und kann man sich da nur hinwenden? Für mehr Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit, gerade für kleinere und ressourcenärmere Projekte, bedarf es dringend einer Gesamtstrategie sowie eines Förderportals, wo alle Fördermöglichkeiten auf einen Blick sichtbar werden. Schließlich sollen alle, ob nun groß oder klein, ob neu oder erfahren, eine faire Chance auf Förderung haben.
Gedanke 5. Politische Bildung und demokratische Bildung sind nie abgeschlossen.
Wie schon Oskar Negt sagte, Demokratie ist die einzige Staatsform, die erlernt werden muss. Politische Bildung beherbergt einige Andaueraufgaben und die politische Bildung ausschließlich über Projektförderung zu organisieren und zu finanzieren, ist daher nicht nachhaltig und vernichtet Ressourcen. Innovationen auf Krampf bringen niemanden weiter und gehen oft zulasten der eigentlichen Bildungsarbeit. Es braucht die Sicherung von Daueraufgaben und Raum für innovative Projekte. Um politische Bildung tatsächlich als staatliche Aufgabe zu verankern, wäre ein Demokratiefördergesetz sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene hilfreich.
Gedanke 6. Die aktuelle Lage ist prekär. Im aktuellen Fördersystem hängen PraktikerInnen oft in der Luft. Lange Bewilligungszeiträume und ehrenamtliche Beantragungsphasen sind dabei keine Seltenheit. Das macht die Arbeit im Feld nicht attraktiv und trägt so zur Fluktuation und damit auch zu Erfahrungsverlust bei. Eine Absicherung der Landschaft der außerschulischen politischen Bildung ist für starke und nachhaltige Angebote unabdingbar.
Gedanke 7. Wir können mit einem vorsichtigen, positiven Blick in die Zukunft abschließen. Denn wie die Autorinnen der Studie deutlich gemacht haben, es passiert schon etwas und viele der geforderten Aspekte sind bei den benannten AkteurInnen bereits angelaufen. Das macht Mut und deswegen sagen wir, bleibt dran.
Judith Hausmitteilung. Zum Schluss starten wir noch einen kurzen Aufruf. Als Forschungseinrichtung möchten wir natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Es gibt dafür unter judith.de/feedback verschiedenste Formen der Rückmeldung. Ob ein Kommentar, eine kleine Sprachnachricht oder ein persönliches Gespräch. Alles ist möglich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.
Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast.